Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerkes Preußen in Westfalen. Heute bin ich gar nicht so weit gefahren. Ich bin in meiner Heimat geblieben. Ich bin in Essen und freue mich, im Ruhrmuseum zu sein. Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Dr. Axel Heimsoth. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich würde ja schon fast sagen, jeder, der im Ruhrgebiet wohnt und auch darüber hinaus, kennt das Ruhrmuseum vielleicht oder kennt zumindest das Gelände oder die Zeche, die ja so prägnant hervorsteht, die ja irgendwie immer überall zu sehen ist. Aber dennoch, für die, die dieses Haus nicht kennen, können Sie uns vielleicht ein bisschen über Ihr Haus berichten, erzählen, was gibt es hier, was war das hier mal und vielleicht auch, was hat das mit den Preußen zu tun?
Guten Tag, Frau Hellmann. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns hier treffen können, hier auf dem UNESCO-Welterbe-Zollverein. Wir sind ja hier als Ruhrmuseum Teil der Stiftung Zollverein, die dieses gesamte große Gelände betreibt. Das ist natürlich für uns ein großer Gewinn, weil wir als Museum daran teilhaben, dass natürlich sehr viele Menschen hier auch in unser Ruhrmuseum dann kommen werden. Das waren natürlich jetzt schon ziemlich viele Fragen, vielleicht mit der ersten schon mal zu Beginn. Wir sind deswegen auch so bekannt und so berühmt, weil der Doppelbock, das Fördergerüst, was wir hier auf Schacht 12 von Zollverein haben, das Signet des Ruhrgebiets geworden ist. Also wenn Sie etwas mit Industriekultur zu tun haben, wenn Sie nach einem Bild suchen, werden Sie immer als erstes auf diesen Doppelbock stoßen. Das ist für diese Industriezeit, und das, wir reden ja jetzt von den letzten 200 Jahren, wo das Ruhrgebiet als hochindustrielle Region so entstanden ist, das zentrale Objekt geworden, das leider, und das ist eben das Schicksal der Zeche gewesen, 1986 geschlossen wurde. Mit der Stilllegung der Zeche hier in Essen, im Essener Norden, war denn die letzte Bergbauzeche auf Essener Stadtgebiet Geschichte. 1986. Und dann kamen die Planungen und die Überlegung, was macht man mit diesem Gelände? Und in diesem Zusammenhang ist dann auch wenige Jahre später die Kokereiseite dann geschlossen worden und auf einmal hatte man eine riesige Brachfläche und es war im Gespräch, alles komplett abzureißen. Das war so die Situation bis etwa 2000 und dann kam es zustande, dass es einen Förderantrag gab auf die Ernennung zum UNESCO-Welterbe. Das war 2002. Und mit dieser Entscheidung, mit diesem Glücksfall, dass hier dieses Gelände Welterbe geworden ist, kam die Planung auf, das Museum, das alte Ruhrlandmuseum, neu zu gründen als Ruhrmuseum und dieses Ruhrmuseum hier in dieser großen Kohlenwäsche hier in der Zeche unterzubringen. Die Kohlenwäsche, das ist das größte Gebäude hier auf der Zechenseite und ist komplett umgebaut worden, entkernt worden, es sind neue Wände eingezogen worden, es ist eine riesige Rolltreppe angelegt worden, Böden sind eingezogen, weil diese Kohlenwäsche war früher nur eine Maschine. Hier haben so etwa 30 Leute gearbeitet und haben dann entsprechend über eine Leiter hineinbegeben, haben gearbeitet und auch nach Ende der Schicht sind wieder herausgegangen. Also mit dem Umbau der kompletten Kohlenwäsche zum Museum ist es dann gelungen, 2010 diese Dauerausstellung hier auf dem Gelände zu öffnen. Also das Museum, das Ruhrmuseum, ist 2010 hier an den Start gegangen. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das jetzt auch mit den Preußen zu tun? Mhm. Weil, und das ist auch unser Wunsch, weil wir sind ja Netzwerkpartner vom Netzwerk Preußen, wir haben sehr viel mit Preußen zu tun, wenn man es auf den zweiten Blick betrachtet. Denn 200 Jahre Industrialisierung bedeutet, wir sind 200 Jahre unter preußischer Herrschaft. 1815 kamen ja diese westlichen Gebiete, was man zusammenfasste, dann zur Rheinprovinz und zur Provinz Westfalen, zu Preußen. Ursprünglich wollte man auf dem Wiener Kongress andere Gebiete haben. Man musste sich dann mit dem Westen zufrieden geben. Im Nachhinein war es ein Glücksfall, weil das war ein Schatz, den es dann erst zu entdecken gab. Die Kohlevorkommen hier waren so riesig, dass entsprechend dann auch die Stahlindustrie sich hier ansiedelte. Kohle und Stahl, das waren die Motoren, um das Deutsche Reich nach vorne zu bringen. Und diese Industrialisierung bedeutete beides. Es gab für Menschen, für Familien Arbeit in einem auskömmlichen Sinne, anders als in Ostpreußen, wo man auf den Feldern vor sich hin gelebt hat. Aber es war auch die Janusköpfigkeit dieser Situation, also die andere Seite, weil hier wurden die Waffen hergestellt. Also deswegen zeigen wir auch in unserer Dauerausstellung hier nicht nur diese preußische schöne Zeit, sag ich mal, sondern wir gehen bewusst eben auch auf die großen Kriege und die großen Umbrüche ein.
Ja, ein wichtiges Detail, was ja auch einfach dazugehört. Wenn man eine Geschichte erzählt, muss man sie auch ganzheitlich erzählen.
Absolut. Und wir sind an der Stelle sogar noch viel breiter aufgestellt. Und das ist vielleicht auch das Besondere unseres Museums, weil wir sind kein Geschichtsmuseum, sondern wir sind ein Mehrspartenhaus. Mhm. Wir haben eine sehr starke Geologie, die eine fantastische Sammlung hat, die weltweit angefragt wird. Während unsere, also die historische Sammlung, leider im Zweiten Weltkrieg durch Kriegseinfolgen stark beschädigt bzw. vernichtet worden ist und deswegen in der Form nicht wieder so aufgebaut werden konnte. Wir haben über 1 Million Fotos in der Fotoabteilung und wir haben die Archäologie. Also wir sind sehr breit aufgestellt und das versuchen wir auch mit unseren Wechselausstellungen, die wir jedes Jahr zwei dann durchführen, zu zeigen. Es gibt also immer wieder was anderes hier auf dem Gelände zu sehen.
Ja, ist ja auch schön. Wechselausstellung, Sie haben es jetzt gesagt, aktuell haben Sie da ja auch zwei neue gerade, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ganz genau, wir zeigen von einem Sammler, von dem Herrn Schönefeld, Industriebilder, also seine Gemälde- und Grafiksammlung, die er uns freundlicherweise überlassen hat. Die ist hier zu sehen im großen Haus, im großen Ausstellungshaus. Und auf der kleinen Fläche haben wir eine Fotografin, Ruth Hallensleben, die Industriefotografie hergestellt hat.
Mhm. Also auf jeden Fall für dieses ganze Jahr dann noch zu sehen oder wie lange hat man noch die Gelegenheit dazu?
Die Ruth Hallensleben Ausstellung, die wird im September enden, weil da kommt schon eine Nachfolgeausstellung, wieder eine Fotografin, aber das will ich noch nicht zu viel verraten an der Stelle. Das ist für den September geplant. Die Gemäldeausstellung, die wird bis Frühjahr nächsten Jahres, also bis Frühjahr 2026 zu sehen sein.
Okay, also Dinge, auf die man sich jetzt schon mal ansehen kann und worauf man sich dann jetzt schon mal freuen darf, wenn da was Neues erscheint. Sehr schön. Jetzt hatten Sie schon gesagt, Preußenzeit, Industrialisierung. Das Gebäude hier hat sich ja auch sehr stark verändert, nachdem man sich ja entschieden hat, hier ein Museum daraus zu machen, im Prinzip auf diesem sehr riesigen Gelände, muss man ja einfach sagen. Das ist ja wirklich, da hat man was zu laufen. Gibt es Herausforderungen bei dem Gebäude? Gibt es irgendwo, wo Sie sagen, naja, da merkt man halt schon, wir sind in einem Gebäude, was für die Industrie eigentlich mal gemacht worden ist? Oder können Sie sagen, nee, die Probleme haben wir gar nicht, weil das wirklich so damals, 2010 dann fertiggestellt, so gut aufgebaut worden ist, dass wir hier keine Probleme haben mit zum Beispiel Klimatisierung ist ja häufig ein Thema in Museen. Oder gibt es da bei Ihnen, sage ich jetzt mal, Baustellen oder Herausforderungen?
Es gab die Herausforderung in der Vergangenheit, weil das ist ein Industriegebäude gewesen, was zeitlich war. Also die Architekten, das waren ja Krupp, Schupp und Kremmer, zwei bedeutende Architekten, die eben entsprechend dieses gesamte Gelände hier gestaltet haben. Das ist übrigens auch ein Grund gewesen, warum wir dann Welterbe geworden sind. Aber die Bauten waren mit Backsteinen ausgekleidet, das waren eigentlich Stahlgerüste. Das bedeutete, sie waren auf Zeit angelegt. Das heißt, nach 80 Jahren, sage ich mal, hätten die sowieso dann abgebrochen werden müssen. Jetzt müssen wir ganz anders mit dieser Bausubstanz umgehen. Also im Vorfeld von 2010 wurden ganz aufwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt, die auch sehr kostenintensiv war. Dankenswerterweise war vor allen Dingen auch das Land Nordrhein-Westfalen bereit dazu, diese Aufgabe anzunehmen. Schließlich sind wir eines der Welterben für das Land Nordrhein-Westfalen, was als Industrieanlage innerhalb der 5, 6 Welterbestätten innerhalb von Nordrhein-Westfalen sehr was Besonderes ist, wenn man auch auf das Thema Arbeit aus Sicht der Landesregierung eingehen will. Also wir sind deswegen sehr dankbar, dass das Land uns unterstützt. Die Arbeiten sind dann über Jahre dann eben erfolgt. Es musste eigene Böden eingezogen werden, damit man überhaupt richtig laufen konnte und entsprechende Ausstellungsflächen hatte. Und man hat sich entschieden, einen neuen Zugang zu legen mit einer langen Rolltreppe, die reversibel ist. Man kann sie wieder zurückbauen. Das war die Auflage auch der Denkmalpflege. Das gab großen Streit im Vorfeld, weil man eben eine riesige Rolltreppe natürlich nicht vorher hatte und ein Denkmal damit ja in dem Sinne auch erstmal anders gestaltet oder auch anders wahrnimmt. Aber sie ist reversibel und man hat die Möglichkeiten, dem Lauf der Kohle zu folgen. Das heißt, von der Idee her sollen die Besucher oben, wir nennen das die 24-Meter-Ebene, ankommen und dann dem Lauf der Kohle folgen. Denn die Kohlenwäsche war so aufgebaut, dass aus dem Boden die Steine mit den Kohle ja zusammen hinauf befördert worden ist, aus diesem Zentralschacht, Schacht 12. Und die musste getrennt werden. Also die Steine mussten von der Kohle getrennt werden. Was bedeutete, dafür war die Kohlenwäsche eben da, dass mit Hilfe von Wasser Zentrifugen angeworfen wurden. Und dann konnte man die Steine von unten auf dem Boden aufsammeln, weil sie einfach spezifisch schwerer waren oder sind. Und die Kohle konnte man dann entsprechend klassifizieren, einteilen und dann der Schwerkraft folgend nach unten dann durchreichen. Und die Hälfte der Kohle ist unten auf den Eisenbahnwaggons weggeschafft worden. Mhm. Und das war auch eine Bauaufgabe, die wir hier angegangen sind. Wir haben unten im Erdgeschoss die Räume verkleidet. Das war ja früher nur der Durchgangsbereich für die Eisenbahnzüge. Und dort sind die Depots, Werkstätten, Umkleidekabinen und so weiter dann eingerichtet worden. Also wir haben diesen ganzen Bereich genutzt. Das war aber eben auch mit sehr viel klimatischen Fragen dann verbunden.
Ja. Okay, also doch einiges zu tun gewesen, ja. Und auch bis heute ja dann offensichtlich auch gar nicht immer so einfach. Also hätte jetzt auch nicht sofort an die Rolltreppe gedacht, die ist für einen so selbstverständlich irgendwie da. Also.
Ja, das täuscht an der Stelle. Es war auch dieser Generalplan, der getragen hat von Rem Koolhaas, einem berühmten niederländischen Architekten aus Rotterdam. Und Rem Koolhaas hat auch eine Bildsprache geschaffen. Also wenn Sie die Rolltreppe hochfahren, sehen Sie dieses Orange.
Genau.
Und Sie sehen eben auch, wenn Sie das Treppenhaus runtergehen in die Dauerausstellung, wieder ein oranges Treppengeländer. Und dieser orange Ton soll an die Stahlzeit erinnern, deswegen an das fließende Stahl. Wir sagen immer, das ist eigentlich dem Niederländer geschuldet, der natürlich sein niederländisches Orange da durchbringen wollte. Da gibt es eben zwei Meinungen an der Stelle. Aber es war eben auch dieser Generalplan, der getragen hat, weil er natürlich Rem Koolhaas für die verschiedenen Gebäude verschiedene Nutzungssituationen geschaffen hat, bis hin zu den Außenflächen, die dann eben auch entsprechend auch als Grünanlagen oder als Freizeitanlagen angelegt worden sind. Und das hat schon getragen über die, ja, jetzt muss man schon sagen, von 2010 angerechnet, ja, über 15 Jahre jetzt.
Grün ist es ja hier auch auf jeden Fall, das muss man ja wirklich auch sagen. Das wird man, wenn man hier hinfährt, glaube ich, im ersten Moment gar nicht so denken, weil das Haus ist ja, also ich will nicht sagen umrandet, aber wenn man links und rechts vom Haupteingang sieht, ist ja schon einfach eine ganz gängige Straße mit Geschäften, Wohnhäusern, und dann haben wir aber auch direkt das Grün quasi hier.
Das Grün, das wir auch nutzen und Führung anbieten zur Industrienatur oder zu den Lebewesen, die ja gerade speziell in dieser Industrielandschaft sich dann angesiedelt haben. Und das machen wir zusammen mit unseren Partnern der Stiftung Zollverein. Beide sind oben an unserem Counter erreichbar. Wir haben dort eben einen Counter, der entsprechende Führungen und Angebote in ganz unterschiedlichen Bereichen für Kinder wie auch für Senioren anbietet und eben auch solche spezielle Themenführungen anbietet. Und das ist vor allen Dingen die Stiftung Zollverein, die dieses gesamte Gelände betreibt und entsprechende Führungen über das Gelände anbietet, bis hin zu einem Denkmalfahrt hier in der Kohlenwäsche, also wo man durch das ganze Gebäude mit Fachleuten geht und sich erklären lässt, wie die Technik funktioniert, was ich gar nicht könnte an der Stelle. Ja. Nein, aber das ist die große Stärke auch für uns, für das Museum, dass die Stiftung Zollverein so ein Magnet geworden ist. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber sie werden bestimmt über 1 Million Besucher haben und wir partizipieren davon als Museum, weil natürlich dann auch viele ins Museum gehen an der Stelle.
Nee, natürlich. Hier sieht man ja dann einfach eine schöne Kooperation, ein gutes Miteinander, wie der jeweils andere vom anderen profitieren kann und wie dann ja auch, sag ich mal, ein gutes Museum funktioniert mit allem, was dazugehört, sage ich jetzt mal.
Genau, also es ist natürlich auch nicht immer ohne Reibung, aber das Ergebnis stimmt. Also wir haben eben einen riesigen Zuspruch, der über die Jahre auch nicht weniger geworden ist. Überraschenderweise, für uns auch überraschenderweise, funktioniert das Museum mit seiner Dauerausstellung genauso gut wie im ersten Jahr der Öffnung. Normalerweise sagt man immer, dass dann kontinuierlich die Besucherzahlen weniger werden. Das war bei uns aber nicht der Fall. Natürlich mit Corona bedingt hatten wir natürlich Einbrüche, wie alle auch.
Natürlich.
Aber ausgenommen dem ersten Jahr, das war ja das Kulturhauptstadtjahr 2010, wo sehr, sehr viele Menschen noch hier waren, haben wir die zweitbeste Zahl geholt an Gästen hier nur für unsere Dauerausstellung. Also das ist für uns selbst ein deutliches Zeichen, wie gut sie funktioniert und wie sie eben von dem Publikum angenommen wird.
Ja.
Parallel kann ich ein bisschen Werbung machen für unsere Außenstelle, und zwar für das Schaudepot. Das ist hier nur wenige hundert Meter entfernt auf der Kokereiseite. Das ist übrigens auch ein Problem unseres gesamten Standortes, die Lokalisierbarkeit. Also es ist natürlich immer schwierig, den Menschen zu erklären, weil die Industrieanlagen sehen erstmal auf den ersten Blick ziemlich gleich aus, wo denn was genau in welchem Gebäude ist, weil die Gebäude sind natürlich auch sehr ähnlich, zumindest von den Verwaltungsgebäuden her angelegt. Auf der Kokereiseite finden Sie unser Schaudepot, das seit 8 Jahren eingerichtet ist und in einer ehemaligen Salzfabrik auf der Kokereiseite ist. Und wir haben dort die besten Stücke von unseren Objekten ausgestellt, die nicht in der Dauerausstellung oder ausgeliehen sind. Also das Schaudepot ist wirklich etwas zum Schauen und dort sind die Objekte eben entsprechend nach Materialien oder nach Themen geordnet. Und dieses Schaudepot ist eben im Rahmen von Führung zu begehen.
Gibt es denn da ein besonderes, weil Sie sagen, da sind so die besonderen Stücke auch zu sehen. Gibt es eins, was Sie besonders mögen oder was so im Kollegium quasi das Nonplusultra-Objekt ist? Gibt es das?
Ja, das alle Kollegen und Kolleginnen haben immer dann unterschiedliche Ansichten, weil sie natürlich auch aus unterschiedlichen Fachbereichen und Professionen kommen. Wenn ich mich mit einem Geologen unterhalte, dann kriegt er leuchtende Augen, wenn er von seinen Mineralien erzählt. Und für mich sehen die Steine alle so ziemlich ähnlich aus, außer dass die Farbe sich unterscheidet. Da kann ich einfach mit der Mineralogie zum Beispiel ganz, ganz wenig anfangen. Mhm. Ich werde immer auch wieder gefragt, was ist denn so mein Lieblingsobjekt? Ich würde eins aus der Dauerausstellung deswegen herausheben, weil es sehr unscheinbar aussieht. Unscheinbar, weil es ist ein Wegglas. Ein Wegglas in der Abteilung Zeitzeichen. In einer einzelnen Vitrine steht es. Und es ist übrigens auch das Lieblingsobjekt meines ehemaligen Direktors, Professor Borsdorf, der ja der Gründungsdirektor dieses Museums, des Ruhrmuseums war damals 2010. Und das Objekt ist ein Wegglas mit eingekochtem Wasser.
Okay.
Das Wasser ist deswegen eingekocht worden, weil die Frau hier in Essen 1945 im Rahmen der Bombenkriege für ihr Babynahrung abkochen wollte bzw. aufsetzen wollte. Und die Babynahrung wäre natürlich mit kontaminiertem Wasser nicht möglich gewesen. Also musste sie sauberes Wasser haben, was mit der kaputten Wasserversorgung auf einmal ein Riesenproblem war. Also ging sie mit dem Bottich zu einem Bach, holte Wasser, ging nach Hause, kochte das Wasser ab und füllte mehrere Weggläser ab und stellte die in den Keller. Und dann kam es anders und dann war wieder Wasser da und man vergaß die Gläser und die sind dann im Keller dann stehen geblieben. Und zwei davon konnte damals das Ruhrlandmuseum damals übernehmen und eines davon steht jetzt in dieser Dauerausstellung und ist für mich immer noch ein Zeichen dafür, für diesen Mangel und für diesen Wahnsinn im Rahmen von Kriegen, wo man sich heute, wenn man die Bilder sieht, auch in der Ukraine, ungefähr dann versucht vorzustellen, was es bedeutet, wenn man selber davon betroffen ist und auf einmal nichts hat, also keine Ressourcen, kein Essen, kein Trinken und irgendwie versuchen muss, auch gerade für seine Kinder versuchen muss, dann zu überleben.
Also ich kann es nachvollziehen, warum Sie sagen, das ist so ein Objekt, das ist für Sie ganz wichtig. Also in der Tat kann man sich kaum vorstellen heute, also vielleicht auch Gott sei Dank, dass wir sowas nicht haben, aber die Aktualität mit dem Ukraine-Krieg ist natürlich da und mit solchen Objekten kann man es halt irgendwie wirklich nur versuchen zu erahnen, was damals los war.
Und das ist auch unsere Museumsstrategie. Wir sind ja ein Museum, das Objekte ausstellt. Also es gibt ja Science Center, die haben einen ganz anderen Zugang, um Wissen oder um Dinge zu vermitteln. Und wir gehen davon aus, und das ist unsere Philosophie, dass diese Objekte etwas auslösen. Also wenn Sie vor einem Vitrine stehen und Sie sehen dann eben so ein Wasserglas und haben damit diese Geschichte dann vor Augen, dass das eine ganz andere Reaktion bei Ihnen auslöst, als wenn wir nur einen Film zeigen würden oder einen Audiotext einsprechen würden. Und damit sind wir sehr weit immer im Bereich einer Museologie, die mit Objekten Ensembles zusammenstellt, um verschiedene Themen dann in einer Gruppe dann eben darzustellen. Inzwischen gibt es auch viele andere Möglichkeiten, aber wir haben eigentlich damit diese Art von Darstellung immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil anhand einfach eines Objektes kann man so viel erzählen. Es ist halt einfach nicht nur einfach so ein Gegenstand, wenn man da Geschichte auch mit einbezieht und das erläutert und greifbar macht für die Menschen, ist es dann halt auch, man kriegt einen neuen Blick auf dieses Objekt, dann fragt man sich nicht so, ja, warum steht denn hier ein Wegglas, was mit abgekochtem Wasser da steht? Also,
ja, und vielleicht kommt dann, wenn man zu Hause dann selber wieder in der Küche steht und ein eigenes Wegglas herausnimmt, plötzlich kommt dann wieder so dieser verbindende Element und es macht Switch und man denkt, ach, ich habe ja so ein Wegglas dann gestern schon nochmal im Museum gesehen. Also das kann immer dann nochmal die Erinnerung dann auch verändern.
Absolut. Sie haben ja auch schon gesagt, verschiedene Standorte ist nicht immer manchmal so ganz einfach. Sie haben hier, also hier spricht das Ruhrmuseum mit dem Schacht. Wir haben das Depot und Sie hatten ja schon in unserem Gespräch gesagt, Sie haben ja auch noch einen anderen Standort.
Ja, wir haben mehrere andere Standorte noch, was die meisten übersehen, weil man natürlich immer das riesige Gebäude der Kohlenwäsche mit der Dauerausstellung vor Augen hat. Wir haben mehrere Außenstandorte, gerade im Essener Süden. Das ist zum einen das Mineralienmuseum in Kupferdreh und dort in der Nähe den Eisenhammer, also einen Wasserhammer, plus einen weiteren Eisenhammer. Das sind nur jetzt die großen frühmittelalterlichen beziehungsweise vorindustriellen Industrieanlagen mit diesen beiden Eisenhämmern im Essener Süden. Hinzu kommt noch, wir haben auf der Margaretenhöhe eine Musterwohnung und noch eine Dauerausstellung eingerichtet zu der Geschichte dieser Künstlersiedlung auf der Margaretenhöhe. Also Sie merken, wir haben sehr viele Außenstellen und an manchen Stellen, wenn man diese Eisenhämmer sich auch näher betrachtet, haben wir so eine Art Freilichtmuseum, nur eben dezentral organisiert, weil man natürlich dort vor Ort bei Schauvorführungen diese Welt dieser Wasserhämmer dann erleben kann.
Mm. Erleben ist da ja schon fast das richtige Stichwort, was Sie mir quasi geben. Sie haben das ja schon gesagt, Sie sind ein Mehrspartenhaus. Wir haben hier Kunst, wir haben Geschichte, aber wir haben ja auch Industrie. Und in dieses Jahr geht es ja in unserem Podcast oder soll es vor allen Dingen in unserem Podcast um die Industrie gehen. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, Industrie bedeutet für viele oder für mich früher zumindest, wenn ich an Industriemuseen gedacht habe, also bevor ich in diesem Bereich gearbeitet habe, da gibt es ja immer ganz viel zum Entdecken und vielleicht auch zum Mitmachen und Anschauen. Wie ist denn das bei Ihnen hier im Haus?
Wir haben in unserer Dauerausstellung relativ wenig zum selber Ausprobieren und zum selber Machen. Wir haben natürlich pädagogische Programme, da kann man eben auch mit Kindern dann entsprechende Situationen gemeinsam dann erleben. Wir haben aber konkret oben im ersten Bereich auch in unserer Dauerausstellung eine Riechstation und auch eine Hörstation. Also auf der Hörstation, man stellt sich auf einzelne Punkte drauf und dann hört man, wie die A40 rauscht oder wie ein Anschläger dann eben bei der Einfahrt in einen Schacht dann eben dann einen Förderkorb freigibt. Also es gibt typische Ruhrgebietsmomente, die kann man sich dann erschließen, wenn man sich dann eben die einzelnen Situationen aussuchen kann.
Es ist in den Rundgängen, die Sie ja hier auch anbieten auf dem Gelände, so angedacht, dass man das mal miterleben kann, wie das hier so funktioniert hat, als hier noch, ja, die Kohlewäscherei war?
Ja, also da haben wir eigentlich drei Produkte für den Gast uns überlegt. Es gibt zwei Rundgänge. Einmal den Rundgang durch die Kohlenwäsche hier auf Zollverein. Die läuft wie geschnitten Brot seit Jahren. Also das ist unglaublich, wie viele Menschen sich hier diese Maschine erklären lassen. Und es gibt den Kokereipfad. Also auch für die andere Seite, also für die Kokerei gibt es sehr aufwendig gemacht und mit neuen medialen Möglichkeiten, also wo man eine Kammer, eine Brennkammer in einer Kokerei versucht zu imaginieren. Also keine Angst, es werden nicht 1000 Grad sein, die Sie da empfangen, wenn Sie da durchgehen. Ja, es ist knapp drunter, aber da gibt es heute digital schon eben Möglichkeiten, eben auch Wärme so zu erzeugen, dass man schon ein Gefühl dafür hat. Also das sind schon Möglichkeiten, jetzt in diese neue Kokerei-Seite dann oder die Kokerei nochmal neu zu erschließen. Und als drittes haben wir hier eine Schauzeche. Also man kann hier die Zeche Zollverein in einer eigenen Ausstellung erleben. Zumindest hat man da eine Ausstellung jetzt eingerichtet, sodass auch von erfahrenen Bergleuten und Fachleuten man erklärt bekommt, wie das hier auf der Zeche Zollverein damals funktioniert hat.
Ja, vor allen Dingen von Leuten, die das mal gemacht haben, ist ja auch...
Ja, ein paar sind noch da und ein paar zum Glück. Ja, manche haben auch ganz damit gebrochen und wollen mit ihrem alten Arbeitgeber nichts mehr zu tun haben. Aber wir sind froh darüber, dass viele dann eben entsprechend hier auch Führungen machen oder sich sonst auf dem Gelände dann noch umtun.
Ja, verstehe ich, weil wenn man das ja auch irgendwie selber miterlebt hat, mit dabei war, ich meine, das war eine sehr anstrengende Arbeit auch, muss man ja so sagen, ist das natürlich schön, wenn man das auch so quasi aus erster Hand hat und das erfährt, also wie es war, was man gemacht hat. Ich meine, es geht da ja wahrscheinlich nicht nur um die Arbeit, die man ja auch gemacht hat, sondern auch um wahrscheinlich dieses Miteinander oder auch Freizeiterlebnisse, die es ja vielleicht dann auch noch gab.
Ich denke auch. Ich denke auch, dass die Kollegen das dann so vermitteln werden, diese ganze Breite und die ganze Art, wie man dann hier eben sich dieses Leben vorstellen muss. Weil was wir uns heute ja auch gar nicht mehr so vorstellen können, ist, wie abgeschottet dieser ganze Bereich war. Also Revier bedeutet ja eben, ein Revier grenzt ja ab. Entweder gehört man dazu oder gehört nicht dazu. Und die Mauern, die hier immer noch in Teilen jetzt existieren, man kann natürlich dazwischen dann durchgehen, aber die Mauern haben bedeutet, dass ich, wie mein Chef und wir anderen Kollegen auch, als Kinder und Jugendliche immer nur an den Mauern außen vorbeigegangen sind und keine Ahnung hatten, was dahinter passierte. Während man ja auf einer Zeche nicht viel sieht, hatte ich in Dortmund, ich komme aus Dortmund, in der Nähe von Dortmund-Hörde, wo das Höschwerk war, da gab es eben die Stahlabstiche. Also dann hatte man nachts plötzlich einen erleuchteten Himmel, weil auf einmal der Stahl dann eben gegossen wurde. Aber man wusste auch hier in Essen nie, was hinter der Zechenmauer dann war. Das ist eben der Unterschied zwischen damals und heute. Und das allein zu vermitteln, das ist schon nicht leicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Weil man sich ja auch vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher einfach manche Dinge einfach nur mal vorstellen muss. Und sei es eben halt so eine Mauer, die da war.
Eine Mauer und eben auch die Umweltbelastung. Also ja. Ein Kollege hatte mir das nochmal berichtet, der dann als junger Student hier in der Nähe am Gelände sich so umgesehen hatte. Und ich glaube, er wollte sogar eine kleine Arbeit darüber schreiben. Und er sagte, es hat bestialisch hier gestunken. Also es war einfach dann hier wohl auch die Kokerei, die Kokereiseite dann eben so viele Produkte auch hergestellt haben, die ja dann auch entsorgt wurden, wo klar war, das kann nicht gesund sein. Also von daher ist es natürlich ein großer Sprung und eine große Entwicklung, die das Gelände gemacht hat.
Ja, und die Region auch an sich mitunter. Also das ist ja, ob jetzt Kohle, Stahl, das ist ja ein riesiger Prozess, muss man einfach sagen.
Ein riesiger Prozess und es ist jetzt positiv im kulturellen Sinne besetzt, absolut, weil man diese ganzen Gebäude jetzt oder viele Gebäude ja begehen kann, die schönen Seiten sehen kann und über die schlechten oder die negativen Seiten, da muss man sich eben auch selber fragen, wie weit lässt man das auf sich zu oder wie lässt man das an sich heran? Will man das überhaupt wissen oder nimmt man das nur als Kulisse, wie auch hier häufig, wie wenn ich das sehe, dann machen Hochzeitspaare hier ihre Fotos. Also wir sind natürlich eine Fotokulisse, wo natürlich niemand sich darüber Gedanken macht, was mal hier früher war und wie die Leute sich hier dann über die Arbeit dann beschwert haben.
In der Tat, also das Gelände ist ja sehr vielseitig zu nutzen. Die Räumlichkeiten, Sie sagten schon Hochzeit, aber man kennt das, also ich kenne es zumindest auch, gibt ja auch hier öffentliche Veranstaltungen für irgendwelche Events, was hier auch gemacht wird, also sehr, sehr vielfältig.
Wir können hier Veranstaltungen anbieten, Sie können es privat buchen, Sie müssen natürlich ein bisschen Geld mitbringen. Also es gibt natürlich auch viele kulturelle Institutionen oder politische Situationen, wo wir hier die Plattform sind, wo man eben entsprechend dann eben die Auftritte hat und entsprechend dann eben auch wahrgenommen wird. Noch größer ist die Grand Hall, das ist drüben eine Veranstaltungsfläche auf der Kokereiseite, die privat betrieben wird. Da passen noch mehr Menschen rein, aber auch hier auf dem Gelände, hier auf der Zechenseite, wo wir uns hier befinden, gibt es die Möglichkeit mit 600, 800 Leuten entsprechend zu feiern und entsprechend dann eben auch wahrgenommen.
Ich glaube, die 600 bis 800 Leute muss man auch erstmal zusammenkriegen, zumindest als privater Mensch, glaube ich.
Als privater Mensch, wenn Sie alle Follower zusammenzählen, dann kommen Sie vielleicht darauf hin.
Vielleicht. Jetzt haben wir ganz viel schon über die Zeche gesprochen, was hier gemacht worden ist, auch für Besuchende. Gibt es denn so für Sie vielleicht auch oder für die Besuchende etwas, wo Sie sagen, das würden Sie ans Herz legen? Das ist so ein Projekt beziehungsweise ein Angebot, was hier gerne genommen wird, beziehungsweise was Sie sehr empfehlen können. Also für eine bestimmte Gruppe zum Beispiel. Also Sie hatten gesagt, Sie bieten sehr viel an, aber gibt es noch irgendwie etwas sehr Spezifisches?
Naja, ich würde immer auch den Besuchenden empfehlen, aufs Dach zu gehen, sich die Kohlenwäsche von oben anzusehen. Sie haben einen fantastischen Blick über das Gelände. Sie sehen das Fördergerüst, aber Sie sehen eben auch die anderen Anlagen und können ungefähr erahnen, wie groß diese Anlage war, als sie noch im Betrieb war. Wie gesagt, 1986 war ja dann die Zeche dann eben geschlossen. Also der Blick von oben lohnt sich sicherlich auf jeden Fall. Und wenn Sie auch nicht so viel Zeit haben, es lohnt sich einfach mal über das Gelände zu streifen und sich einfach mal treiben zu lassen und vor Dingen zu stehen und sich zu überlegen, was könnte denn das gewesen sein, weil manches erschließt sich eben nicht von alleine, sondern da muss man schon entsprechendes Wissen haben, um zu verstehen, was denn so eine technische Anlage im Einzelnen bedeutet. Und man hat hier abends auch die Möglichkeiten auf Pakt, das ist ja die zweite Zeche hier, 128 hier, das gehört zu dem Gelände dazu. Dort ist ja jetzt ein Ballettzentrum untergebracht, also wo sie eben auch abends Veranstaltungen haben, wo sie dann eben sich hier eben auch abends dann entsprechende Kultur dann gönnen können.
Ja, okay, also eigentlich wirklich für alle was dabei. würde ich schon fast sagen.
Das war auch das Ziel von verschiedenen Personen, um entsprechend eben auch die Bevölkerung hier in dem Stadtteil zu motivieren, das als ihr Gelände anzusehen. Deswegen gibt es eben auch Freizeiteinrichtungen, die kostenfrei sind. Man hat hier also Spielplätze und so kleine Sportbereiche, wo auch klar sein soll, hier Katernberger, die Stoppenberger, ihr seid willkommen. Deswegen sollen die hier in diese damals verbotene kleine Stadt kommen. Es gibt im Sommer ein Werkschwimmbad. Also es wird dann immer ein riesiger Pool aufgebaut, beziehungsweise er ist vorhanden, aber dann wird er eröffnet. Und man kann im Sommer dann hier entsprechend hier auch schwimmen auf dem Gelände.
In der Tat, stimmt. Und auch Schlittschuhlaufen.
Schlittschuhlaufen, wir haben diese riesige Schlittschuhbahn und jetzt im Moment, Sie haben gleich die Chance, Sie können rübergehen, wir haben jetzt eine Rollschuhbahn drüben eingerichtet. Es gibt jetzt das Rollschuhlaufen und ich bin eben noch, als ich vom Essen wiederkam, vorbeigegangen, wo kleine Mädchen mir entgegenkamen, die mit ihren Rollschuhen gerade Richtung der Halle gingen, um entsprechend dann loszulegen.
Ich hole, glaube ich, dann meine Rollschuhe raus, die unten noch steht, tatsächlich im Keller. Das ist doch was. Ja, also wirklich so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, möchte ich schon fast sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Für mich persönlich sowieso immer, muss ich einfach sagen, ich bin hier sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir viel über dieses Haus gesprochen. Es lohnt sich ja auch mal über Museum allgemein zu sprechen, hin und wieder mal. Und ich habe auch öfters mal so die Frage, Museum, wie sieht eigentlich so ein Museum in der Zukunft aus? Wie müssen wir es gestalten, um halt einfach auch attraktiv zu bleiben für alle? Denn die Zeiten ändern sich und Geräte ändern sich, beziehungsweise es wird sehr, sehr viel digital. Wie stehen Sie denn auch so zu der Herausforderung oder was wünschen Sie sich vielleicht auch für Ihr Haus oder für die Museumsbranche allgemein?
Also zum ersten Mal, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Also ich als Museumsmitarbeiter habe diesen Bildungsauftrag auch mit, arbeite ja vor allen Dingen an großen Ausstellungen mit, das über Ausstellungen zu vermitteln, also Wissen, kritisches Wissen zu vermitteln, um eben auch in einer schnelllebigen Zeit entsprechende Antworten bieten zu können. Deswegen wäre ich immer auch widerständig zu sagen, wir verzichten eben nicht auf Objekte und setzen auf eine mediale, reine Bespielung, sondern wir suchen uns immer andere Medien, die unterstützend unsere Aussage dann voranbringen sollen. Aber im Moment stehen immer noch die Objekte im Zentrum für Ausstellungen. Das war die Philosophie dieses Hauses und wir haben eben den Anspruch, auch mit den neuen Fragestellungen entsprechende Antworten zu geben in solchen Ausstellungen. Und ich denke mal, das ist ja auch dann kein Geheimnis, dass solche Ausstellungen jetzt zum Thema Umwelt, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcen, Ressourcenschonung, das sind natürlich alles kommende Themen, die wir dann eben auch entsprechend dann bedienen müssen.
Gibt es denn beim Museen, ist jetzt so eine kleine private Frage, etwas, was Sie in Museen besonders mögen? Also ist eben halt die Frage, sind Sie selber auch überhaupt Museumsgänger oder hat die Arbeit Sie schon, sag ich mal, so verschreckt, dass Sie sagen, ich betrete lieber gar kein Haus, weil ich immer irgendwas finde? Wenn nicht, gibt es denn etwas, was Sie, wenn Sie ein Museum besuchen, ob jetzt Ihr eigenes Haus oder ein anderes, etwas, was Sie sehr, sehr gerne mögen, also als Besuchender oder?
Naja, ich gehe natürlich in sehr viele Museen. Also es gibt eigentlich keine Stadt, wenn ich nicht gerade zeitlich das nicht hinbekomme, wo ich nicht versuche, wenigstens ein, zwei Museen mehr anzusehen, weil über die Museen, ähnlich wie bei den Kirchen, bekommt man eigentlich das Originäre, das Ursprüngliche über diese bauliche und über diese Hinterlassenschaften der jeweiligen Stadt, sei es im Innen- oder im Ausland, dann doch vermittelt. Deswegen kann man eigentlich jedem nur raten, wenn man in eine Stadt geht, sich eben auch ein Museum dann zumindest anzusehen. Gerade wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man gerade in einem Land ist, wo man nicht gerade mit allen sofort ins Gespräch kommt. Nein, also ich gucke mir sehr viele Sachen deswegen auch gerne an, weil natürlich auch andere Länder andere Sitten haben und ganz anders auch mit Gestaltung umgehen, wie zum Beispiel die Holländer, die sehr offensiv und sehr ja auch kreativ sind, wie sie eben Dinge gestalten. Deswegen ist es immer erfrischend, das zu sehen. Also von daher kann ich eigentlich nur sagen, es macht immer wieder Spaß, in ein Museum zu gehen. Und ich wüsste, wenn ich ernst genommen werde als Besucher, dann kann ich jeder Ausstellung auch etwas Gewisses abgewinnen.
Ja, absolut. Aber das ist ja schön, dass Sie trotz Arbeit, man hat das ja manchmal. Manchmal ist die Arbeit so, nimmt einen so ein, dass man sagt auch in der Freizeit auch so, oh nee, lieber nicht, aber es ist ja schön, dass es dann nicht so ist, dass man das trotzdem noch als Besuchender wahrnehmen kann. Ist ja auch nicht immer, also finde ich, nicht immer ganz so verständlich.
Ja, aber mein Beruf macht mir Spaß. Also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als Kurator in einem großen Museum zu arbeiten, was natürlich den Vorteil hat, weil ich kann mich immer wieder mit anderen Themen beschäftigen, was ja auch ein Gewinn ist. Also ich muss nicht mein ganzes Leben mich mit Numismatik beschäftigen oder mit irgendeiner speziellen Fragestellung, was, wenn ich an der Uni geblieben wäre, sicherlich dann anders geworden wäre. Nö, also von daher bin ich sehr froh, dass man das so mit diesen verschiedenen Ausstellungen machen kann. Und ich sage immer, das ist eine kostenlose Weiterbildung für mich.
Das sehe ich auch so. Also wirklich, was man da einfach dazulernt, von dem man vorher gar nicht wusste. Oder dass man für ein Thema einfach brennen kann, von dem man vorher nicht gedacht hat, dass es einen überhaupt interessieren könnte.
Genau, es ist ähnlich wie bei Journalisten, die kommen mit interessanten Menschen in Kontakt, die von ihren Leidenschaften und von ihren Hobbys oder von ihren Berufen erzählen, und diese Art von Informationen, etwas anders natürlich, bekommen wir als Museumsfachleute dann eben auch geboten.
Genau, so ein kleiner Ausblick mal in einer anderen Welt.
Ja, und der Vorteil ist, ich muss auch nicht drin bleiben, sondern genau. Es kommt dann das Nächste, und man ist dann nicht verpflichtet, auf ewig dann über die Numismatik dieser Welt zu philosophieren.
In der Tat. Wir kommen jetzt schon quasi zum Ende. Haben Sie noch eigentlich Wünsche für dieses Haus, für die Zukunft, was Sie sich fürs Haus oder für die Besuchenden wünschen?
Also ich hoffe, dass wir als Museum weiterhin so offen sind, immer wieder neue Themen zu entdecken und erschließen zu können, die auch immer virulent sind oder am Puls der Zeit sind, was ja in den letzten Jahren auch immer wieder gelungen ist. Wir haben zu der großen 500-Jahr-Feier zum Luther-Jubiläum eine große Religionsausstellung gemacht. Also wir waren dann immer am Puls der Zeit, wo wir eben versucht haben, Antworten zu geben auf Fragen, die gerade dann aktuell waren. Und diese Offenheit, die hoffe ich natürlich auch, dass die für die Zukunft dann möglich ist. Und die Vielzahl an Themen, die sich daraus ergeben, das ist das Spannende, und das hoffe ich, dass ich da noch eine lange Zeit dann auch mitarbeiten kann.
Ja. Schön. Ja, dann sind wir heute auch schon am Ende. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute dabei waren.
Bitteschön, ich habe mich auch gefreut.
Und uns einen Einblick gegeben haben. Und ich hoffe natürlich für Sie und für das Haus, dass noch viele weitere Besuchende folgen. Tolle neue Sonderausstellungen auch einfach. Und genau, dass uns das Haus hier lange, lange Zeit weiterhin erhalten bleibt. Und auf weitere viele erfolgreiche Jahre.
Ja, danke schön. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch.
Dankeschön. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken fürs Einschalten und Zuhören. Bei uns, bei Preußen und Er, geht es im Juli weiter, und da wird sich alles um das Thema Lehm drehen. Und wer sich jetzt fragt, Lehm, Preußen, Industrie, keine Ahnung, dann, wie gesagt, herzlich eingeladen, einschalten, zuhören und im besten Falle was Tolles Neues mitnehmen. Und für alle, für euch, die jetzt sagen, so lange kann ich einfach nicht warten, ich brauche was anderes noch auf die Ohren, dann hört doch mal bei den Kolleginnen im LWL Institut für regionale Kulturgeschichte rein, unter der Podcast-Reihe Radio, die Untold Stories, Westfalens verborgene Geschichten erzählen. Da dreht sich alles um das Themenjahr 1250 Jahre Westfalen, und dort lernt ihr echt wirklich die unterschiedlichsten Geschichten und ja, Sachen, ich glaube, die keiner von uns so wirklich auf den Schirm manchmal hat. Und das alles total super interessant und spannend erzählt. Also, wenn ich warten kann, da gerne reinklicken. Die ersten Geschichten sind schon online. Und wir hören uns dann hoffentlich doch wieder im Juli, wenn es wieder heißt Preußen on Air. Bis dahin. Ciao.